Das ist keine meditative Minute, ich warte nur, bis alle sitzen. Ich habe eine große Herausforderung vor mir. Nächste Woche bin ich zur Tagung und man hat mich eingetragen, mitzuarbeiten. Ich habe am ersten Abend den meditativen Abschluss, eine halbe Stunde. Keine Ahnung, was die sich da haben einfallen lassen, aber da ich immer wieder behaupte, dass an mir ein guter Katholik verloren gegangen ist, muss ich das wohl machen. Ja, weil manchmal bewegt mich das, wenn ich so, ich mag das mit Gold und Weihrauch und haben wir hier nicht, brauchen wir nicht. So, also ich bin kein Katholik, ich bin evangelisch-freikirchlich und Pastor hier und möchte uns ein bisschen mitnehmen. Oben drüber steht zwar Vision 2019, aber es kommt vielleicht nicht unbedingt das, was du erwartest. Also ich werde hier jetzt nicht irgendwie, ihr kennt mich eigentlich, viele Fahnen nach vorne schmeißen und ich sehe das große Bild und sehe schon die Erweckung in Düsseldorf. Nein, darum geht es heute nicht, sondern es geht um ein bisschen Ist-Zustand und für das, wo ich denke, was für uns als Gemeinde wichtig ist, für jetzt und für die Zukunft. Und das ist vielleicht ein bisschen schlichter, als manch einer es denken mag. So, für mich ist es so, nach dem Sommer, nach der Geburt unserer Tochter, nicht, wir hatten ja Gottesdienste, erst war Clemens da, nach dem Sommer hat Abendmahl mit uns gefeiert, ich war nicht hier, Kindersegnung war, Aussendung war, das waren alles so Special-Gottesdienste. Für mich ist es ein bisschen so, dass dieser Gottesdienst ist so, der Startschuss in die neue Saison, so wie die Fußballer neu gestartet sind, so habe ich auch das Gefühl, es geht in die nächste Saison und ich sehe vor uns so zwei Etappen, die nächsten zwei Jahre, die nächsten vier Jahre und ich kann schon mal vorweg sagen, mein Eindruck ist, das werden sehr, sehr schöne und gute und positive Jahre für uns als Gemeinde, bin ich also wirklich fest von überzeugt, deswegen geht es ein bisschen um Vision heute, es geht um den Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Und dann geht es um die Umsetzung für uns ganz persönlich. Was ist denn für uns wichtig? Ohne dass ich wusste, genau was du sagen wirst heute Morgen, hat sie mich gefragt, das werde ich sagen, ist das passend? Ich habe gesagt, das ist passend, denn auf meinem ersten Punkt steht heute eine große Dankbarkeit. So, ne? Ich gucke dankbar zurück auf die letzten 8 Jahre dieser Gemeinde, wie sie sich entwickelt hat. Nach 2 Jahren nach der Gründung kam ich dazu, hatte auch diese Phase im Tanzcenter, wie wir da gestartet sind. Ich habe noch ein paar Fotos aus der Zeit, echt interessant, welche Jugendlichen da so klein um die Beine rum geflitzt sind. Das war echt schön und ich bin total dankbar, das, was heute hier ist. Ich war gestern bei den Mülheimer Bibeltagen, wir haben da ein Segnungsteam gestellt und dann wurde ich interviewt als junger, dynamischer Pastor in Mülheim. Wahrscheinlich sollte ich da mal auftreten. Habe ich auch gemacht und der Oskar Dierbach hat mich gefragt, wenn du für deine Gemeinde in Saarn 3 Wünsche hättest, was wäre das? Das hat er mir vorher nicht gesagt, dass er mich das fragt, das war ein bisschen spontan, also habe ich auch spontan geantwortet, aber ich musste nachdenken. Und das Erste, was ich gesagt habe, den ersten Wunsch, den ich für meine Gemeinde habe, ist, dass sie genauso bleibt, wie sie ist. Und das meine ich ernst, das sagen wahrscheinlich nicht viele Pastoren heutzutage von ihren Gemeinden, vielen Kirchen geht es sehr schlecht, aber ich habe dann auf der Bühne gesagt, ich bin in der dankbaren Position, Pastor einer Gemeinde zu sein, die sich über die Maße einbringt, wo in manchen Kirchen 20% für 80 arbeiten, habe ich das Gefühl, in der CGS investieren sich 80% der Leute für das Gesamte. Da bin ich zutiefst dankbar und ich habe gesagt, ich wünsche der Gemeinde, dass sich das nicht ändert. Da bin ich wirklich zutiefst dankbar und bin zutiefst dankbar, dass diese Gemeinde so sehr Jesus liebt und das für Jesus macht. Die zweite Sache, die ich gesagt habe, war, ich hoffe aber auch, dass diese Gemeinde das, was Gott ihr anvertraut hat, weitergibt. Weil das dürfen wir nicht. Ich glaube nicht, dass es dieser Gemeinde erlaubt ist, das, was Gott hier hineingelegt hat, für sich zu behalten und zu sagen, ja, passt. Ich glaube, dass wir als Gemeinde herausgefordert sind, das Gute und das Potenzial, was wir haben und die Möglichkeiten, das sollten wir teilen. Ob es ein Nachbarstadtteil ist oder woanders. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Das war mein zweiter Wunsch für die Gemeinde. Und der dritte Wunsch, habe ich gesagt, da würden mir viele lustige Sachen einfallen. Aber den dritten Wunsch, den ich habe, das ist die Liebe. Das ist das, was ich meiner Gemeinde wünsche. Dass die Liebe, die da ist, dass die bleibt. Weil das ist das Zentralste. Das ist das Wesentliche. Als ich das gesagt habe, dann habe ich Gas gegeben mit der Kurzpredigt und habe gesagt, dass ich denke, dass in der Kirche heutzutage die Liebe wie aus den Poren der Schweiß rauskommen muss. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie ich da war. Also, das ist wirklich so. Ich denke, die Liebe, nichts verändert diese Welt mehr. Das ist das, was wir brauchen. Menschen, die oftmals vor uns stehen und eine Maske aufhaben und etwas darstellen, dass so viel Ruf nach Liebe und nur die Liebe verändert wirklich etwas bei den Menschen. Das waren die 3 Wünsche, die ich für uns als Gemeinde hatte. Ich bin dankbar für unsere Sonntagsgottesdienste. Nicht die letzten Wochen waren der Hammer. Ich glaube, hier liefen zwischendurch mit Kindern 170 Leute durch den Raum. Jetzt sehen wir hier ein paar Lücken. Wir merken, es passt eigentlich schon nicht mehr. Das ist eigentlich schon nicht mehr möglich, dass wir hier reinpassen. Und die Kinderkirche schwankt irgendwas um 50 Personen. Kinder, glaube ich, da hinten in vier Gruppen. Das wird enger und enger. Und wir sind gespannt, wie es da für uns weitergeht und was unser Auftrag ist. Ich schätze das im Alltag, wie die Gemeinde hier vorgeht. Ich schätze das Gebet. Das sollten wir uns auf jeden Fall erhalten. Ich glaube, dass wirklich Gebet das ist, was diese Gemeinde immer wieder, das ist wie die Speerspitze, ist wie ein Eisbrecher. Es wird alles im Gebet vorbereitet, mittwochs in den Hauskreisen. Das ist ganz wichtig. Die Jugend und Ranger, geht's weiter, so positiv, so wunderbar. Und ja, wie Leute sich einbringen. Mein Eindruck war nach dem Sommer, ich habe so viel motivierte und engagierte Leute getroffen. Ich habe das Gefühl, ich habe richtig Bock. Vielleicht sitzt manchmal dazwischen, der hat nicht so Bock, aber mein Eindruck war, die Leute haben richtig Bock, weiter Gemeinde und Reich Gottes aufzubauen. Wir haben einen Ruf und ich habe mir aufgeschrieben, auf Gottes Nähe folgt Mission. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das ist wichtig für die Kirche in unserem Land. Das ist aber auch wichtig für uns als Gemeinde. Das dürfen wir nicht vergessen für die Zukunft. Ich glaube, wir schätzen es, das, was Gott hier tut. Wir schätzen das, was Gott in unserem Leben tut, was er sagt, wo er uns lehrt, wo er uns hilft. Und unsere DNA, Liebe, Annahme, Heilung, da wo wir heil werden, da wo wir es nötig haben. Aber die Sache ist, aus dieser Gottesnähe folgt immer der Ruf in die Mission. Jesus hat dieser Kirche einen klaren Auftrag gegeben. Geht hin in die ganze Welt und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das ist unser Auftrag. Egal an welchem Punkt du stehst, in welcher Lebensphase du bist, aus der Gottesnähe ihm zu begegnen, zu empfangen, heil zu werden, zu wissen, wer wir in ihm sind, folgt immer der Ruf rauszugehen und es mit dem Nächsten zu teilen. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wer geht als Nächstes in die Mission? Ich weiß nicht, ob du die letzte Woche darüber nachgedacht hast, ob du es bist, vielleicht bist du es. Die Welt hat es dringend nötig, dass Hilfe kommt, dass wir etwas abgeben. Am Freitagmorgen war ich in der Innenstadt, habe einen, der aus Afghanistan begleitet, zum Anwalt, um Dinge zu klären. Und in der Fußgängerzone der Schlossstraße waren die von Ärzte ohne Grenzen. Und da ich zufällig mit meinem Nachbarn über Ärzte ohne Grenzen ins Gespräch kam, weil sein Bruder dort ist, habe ich auch ein Gespräch angefangen mit der jungen Dame. Und sie sagte, das sind die, die Spenden einsammeln. Kann ich Sie kurz etwas fragen? Ich sage, auf jeden Fall. Ich habe gerade am Sonntag eine Frau als Hebamme in Benin geschickt. Da war sie nicht drauf vorbereitet. So, ich sage, ja, fangen Sie mal an zu erzählen. Die wusste gar nicht, was ich meinte. Das hat wahrscheinlich noch nie einer zu ihr gesagt. Und sie sagte, ja, ich wollte Ihnen gerne ein Land vorstellen, und zwar den Jemen. Ich sage, ja, das ist aber passend. Meine Frau war da 3 Jahre auch als Hebamme. War sie auch nicht so ganz drauf vorbereitet. Aber der Jemen liegt uns sehr auf dem Herzen. Und sie hat zu uns gesagt, naja, im Jemen ist die größte Cholera-Epidemie der Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele von uns Cholera kennen, ich war da jetzt auch nicht so im Bilde, aber es führt wohl zu Durchfall und absoluten Wasserverlust in kürzester Zeit, 20 Liter Flüssigkeit, weiß gar nicht, ob es möglich ist. Und du stirbst und brauchst Medikamente. Da ist eine humanitäre, riesige Katastrophe. Und ich sage jetzt nicht, dass du in Jemen gehen sollst. Ich habe sie gefragt, wie kann ich denn meine Frau dahin schicken? Wieder, so aus halb Spaß, halb Ernst. Und das war sie auch nicht darauf vorbereitet, weil sie nur einen Zettel hatte, dass ich 30 Euro spenden soll. Wir sind gerufen in diese Welt. Die Kirche ist gerufen, dieser Welt und den Menschen zu dienen. Nicht nur im Jemen, vor unserer Haustür. Aber lasst uns das nicht vergessen. Aus Gottes Nähe folgt Mission. Jesus können wir nicht für uns behalten. Wir wollen den Menschen dienen. Und da ist eine große Offenheit. Auf dieser Welt ist eine riesengroße Offenheit von Jesus zu hören. Am Samstagabend, vielen Dank, wurde ich eingeladen, Klötschen von den Jungs aus dem Iran zum Essen. Hier, dass ihr mal sehen würdet, ist mein neues WhatsApp-Profilbild. Da saßen wir da, 4 Stunden, bekam ich Reis und Frikadellen. Danke, ihr beiden habt gekocht, hat gut geschmeckt. Wieder ein Kilo drauf, so. Saßen wir und es war so interessant zu sehen, es kamen Fragen über Jesus, über unseren Glauben, Iran, muslimisches Land. Und ich habe sie gefragt, warum ist da so ein Hunger unter den Iranern, von Jesus zu hören? Und es war Kaveh, der mir versucht hat, eine Antwort zu geben und hat gesagt, weil wir nicht frei denken durften, weil man uns nur eingegrenzt hat, gesagt, das ist das, was Gott will im Islam. Und sie kommen hierher, weil sie hier frei entscheiden dürfen. Ich habe gesagt, aber ihr könntet doch einfach sagen, ich will gar nichts mit Glauben und Mut haben. Nein, da ist so ein Hunger. Ich saß in einem Raum, wo im Kreis mit 7 bis 10 Leuten, die es einfach wissen wollten, habe ich mit Deutsch noch nie erlebt. So ist es. Dieses Land ist voller Menschen, die wollen es wissen. Die sind hungrig. Auch Deutsche mit Nöten, die es brauchen. Ich lese uns ein Gleichnis vor aus Lukas 14. Eins meiner packendsten und fesselndsten Gleichnisse für mich als Pastor, für die, wo ich weiß, was der Auftrag der Kirche ist. Überschrieben bei Luther mit das große Abendmahl. Ab Vers 16, Kapitel 14, Lukas ab Vers 16. Es war ein Mensch, sagt Jesus, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn bestellen und bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zum Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hineinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ein Gleichnis dafür, was Gott tut. Gott kommt und sagt, hier ist meine Einladung, das große Abendmahl. Hier ist die Einladung, in Ewigkeit an Gottes Tisch zu sitzen. Und es ist kein großes Geheimnis in Deutschland, dass viele sagen, nein, nicht mal aggressiv, nein, sondern, nee, lass mal. Du, ich habe hier mein Leben, lass mal. Gott ist okay, aber du, ich beschäftige mich damit und damit und damit und sagen nein. Und Gott gibt dir Einladung und behält sie in seiner Hand. Und dann macht Gott etwas klar und sagt, dann geh und hol die, die eigentlich nicht eingeladen waren. Hol die Kranken, hol die Verletzten, hol die, die am Rande stehen und bring sie an meinen Tisch. Das sind die, die sich an Gottes Tisch sammeln. Und wenn du damit fertig bist, geh wieder raus. Geh an die Hecken und geh an die Zäune und nötige sie und sag, komm, kommt, 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 kommt zu Gott, kommt, alle, kommt, kommt alle her, die ich vorher nicht eingeladen habe zu meinem Fest. Alle sollen kommen. Und ich glaube, dass wir das erleben werden. Viele werden sagen, nö, nee, lass mal, du, ich bin beschäftigt. Aber wir werden Menschen holen von Hecken und Zäunen. Und etwas ganz Wichtiges daran ist, es wird deutlich, die, die als erstes die Einladung kriegen, sagen oftmals nein. Und es fällt uns schwer, weil es oftmals Menschen sind, die wir lieben, die uns nahestehen. Aber Gott macht eins unmissverständlich klar. Es geht nicht darum, wen du gerne in der Kirche haben möchtest. Du bist nicht der Hausherr, du bist der Knecht, die Knechtin. Es geht nicht nur darum, wer gefällt mir, wen finde ich nett, wer könnte uns bereichern. Gott schickt uns groß raus, sie alle zu holen. Die, die wir kennen, die wir nicht kennen. Die, die uns gefallen, die uns nicht gefallen. Die, die uns Schwierigkeiten machen, die uns keine Schwierigkeiten machen. Wir sollen als Kirche sie alle holen in Gottes Reich, sie einladen, dass sie Gottes Einladung folgen. Weil das ist das, was Jesus schon getan hat. Jesus war derjenige, was hat er getan, als er über die Welt gegangen ist? Er ist zu den Menschen hingegangen und ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Du bist krank, ich helfe dir. Du bist ausgestoßen, ich helfe dir. Man hat dir die Augen verblendet für das, was Gott wirklich ist. Ich helfe dir. Das war Jesus' Auftrag. Das hat er uns 3 Jahre vorgelebt. Das ist das, was unser Auftrag ist, was wir ausleben sollen. Die Menschen sollen Gott erkennen. Gestern ging es bei den Bibeltagen und auch heute um die Soli der Reformation. Das, was Luther geprägt hat, was man dann als die Soli aufgeschrieben hat. Nicht? Dass er gesagt hat, ich sag's mal auf Deutsch, nicht, dass ich jetzt durcheinander komme. Nicht? Allein der Glaube, allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade, allein Gott die Ehre. Habe ich irgendwas vergessen? Ja. Alles gut, okay. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift, allein Christus, allein Gott die Ehre. diese Dinge der Reformation sind für mich wie ein Krankenhaus. Und zwar ist es das Gerüst des Krankenhauses. Es ist der Boden, es sind die Stahlträger, es ist der Beton, es sind die Zwischenräume, sie sind das Dach. Das Entscheidende, das sind absolutes Gerüst und Krankenhaus. Das ist überhaupt nicht zu diskutieren, wie diese Fundamente brauchen. Aber das Interessante ist, was im Krankenhaus passiert. Im Krankenhaus muss Liebe geschehen. Im Krankenhaus müssen die Türen aufgehen, dass die Kranken reinkommen können. Das ist der Auftrag unserer Gemeinde. Das wird ganz wichtig. Ich habe mir aufgeschrieben unter Punkt 3, die jetzige Kirche ist nicht der Burner. Das ist ein Problem. Habe ich manchmal das Gefühl, bin ich der Einzige, der das so sagt. Halte ich für eines der größten Probleme der Kirche in unserem Land, dass die Kirche glaubt, sie wäre noch wer. Da mache ich die Leiter für verantwortlich. Dass wir es darstellen, wir wären noch wer. Wir sind aber keiner mehr. Das interessiert die meisten nicht die Bohne, was die Kirche macht und tut. Völlig haltlos, völlig hilflos können wir kaum etwas anbieten, weil wir all unsere Werte verkaufen und so weiter und so fort. Ich spreche groß über Kirche in Deutschland. Weil wir die letzten Jahre auch Dinge versucht haben, die nicht funktioniert haben. Wir wollten gerne mit Leuten diskutieren. Apologetik habe ich sogar gelernt auf der Bibelschule. Verteidigung des Glaubens habe ich noch nie erlebt, war vielleicht bei manchen anders, dass durch die Verteidigung des christlichen Glaubens jemand zu Jesus gefunden hat. Aber was ich erlebe, ist es, zu den Kranken zu gehen, die an Körper, Seele und Geist krank sind und zu sagen, der Arzt ist da, der Arzt hilft dir. Da finden Menschen zu Jesus. Die Kirchen sind oftmals mehr dafür bekannt, dass sie sagen, was sie nicht wollen, was ihnen nicht gefällt und wo sie ein Problem haben mit Politik, mit Gesellschaft und irgendwas. Kann man sagen, kann man sich mit beschäftigen? Ich sage, unser Auftrag ist hinzugehen, den Kranken zu dienen, so wie Jesus das getan hat. Im Glauben, Beten und Tun. Das ist das, was wir brauchen. Glauben, Beten, Tun. Wir sind oftmals viel am Besprechen. Wir brauchen Glauben, wir müssen beten und wir müssen es tun. Wenn wir uns die Kirche angucken, was passiert, was mit unserer Gemeinde passiert, habe ich gesagt, ich baue jetzt nicht die großen Ziele auf, die großen Visionen, was kommt. Ich könnte jetzt groß rumschwärmen, was ich denke, was aus dieser Gemeinde schwärmen, was aus dieser Gemeinde wird und was aus anderen Gemeinden wird, die wir hoffentlich mal gründen. Aber das Interessante ist ja, was ist denn jetzt zu tun? Was ist für dich jetzt wichtig? Was soll man machen? Und ich glaube, das ist ziemlich schlicht, was wir zu tun haben. Und das, was wir zu tun haben, das finden wir im 3. Johannesbrief. Der 3. Johannesbrief ist ein kurzer Brief. Das sind 14 Verse, die sind schnell gelesen, die kannst du heute Nachmittag einmal lesen. Das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es der kleinste Brief ist, einer der kleinsten Briefe, die wir überhaupt im Neuen Testament haben. So. Der 3. Johannesbrief vom Apostel Johannes geschrieben. Johannes begegnet uns mehrfach in den Evangelien. Wir lesen von ihm auch in der Apostelgeschichte. Er war Fischer, er gehörte auch zu den Donnersöhnen, so wie Jesus sie genannt hat, also der auch mal auf den Tisch gehauen hat, nicht, wenn was schief lief. Er war einer, der in Jesu Nähe war, ganz persönlich, aber auch da, wo es schwierig war. Er war dabei, er hat Heilungen erlebt, er war auch bei der Verklärung von Jesus dabei. Er war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Er war der sich beim Abendmahl an seine Brust gelehnt hat. Und er war in der frühen Kirche, in der Historie, wirklich eine Säule der Gemeinde. Also das war wirklich eine sehr starke Gestalt der frühen Kirche, die Jesus da erwählt hat. Er hat die Johannesbriefe geschrieben, die Offenbarung und das Evangelium von Johannes haben wir auch. Nur Lukas hat im Neuen Testament eigentlich mehr uns hinterlassen. Das ist ein interessanter Inhalt, denn er sagt uns intellektuelles, aktuelles für heute, wie die Kirche sein sollte. Er zeigt auch ein bisschen auf, was in der damaligen Zeit aktuell war, was wichtig war für die Gemeinde. Und das Interessante ist, wenn man das liest und wenn ich heute sage, was ist wichtig jetzt für uns als Gemeinde, es geht nicht um große geistliche Höhenflüge. Es gibt ja sehr interessante Texte der Bibel, wo man sich reingraben kann, was irgendwie fantastisch ist in verschiedenen Themen und wow, was kommt da um Gottes Größe. Dieser Brief ist relativ schlicht und sagt ganz einfache, praktische Dinge, die wir daraus ziehen können. Ich möchte uns den 3. Johannesbrief einmal vorlesen, sind nur 15 Verse. Der Älteste, der Schreiber Johannes, der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an den Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde, und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst, und auch wir sind Zeugen, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald wiederzusehen, dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde, jeden mit Namen. Ein Brief, wie er damals in der Gemeinde vorgelesen wurde, passte wahrscheinlich auf ein Stück Pergament drauf. Das war kurz und knapp und knackig. Interessanter Brief, ein kurzer Brief von Johannes an die Gemeinde. Und er schreibt erstmal lobt er den Gemeindeleiter, wie er sich verhält. Dann lobt er, warum er ihn lobt, nämlich scheinbar ist er sehr offen dafür, den Wanderpropheten, die damals unterwegs waren, zu helfen. Ja, es gab ja jetzt nicht so ein Gemeindenetzwerk, wie wir es haben, Mülheimer Verband, oder gibt es Baptisten und FEG. Es gab gegründete kleine Gemeinden, und wenn man jetzt nicht gerade einen Prophet im eigenen Haus hatte, dann musste halt mal der Prophet von außerhalb kommen und sagen, was der Wille des Herrn für die Gemeinde ist. Und diese Propheten waren unterwegs durch die Lande und kamen dann in den Gemeinden an und sagten, Prophet XY, ich werde der Gemeinde jetzt dienen. Und dann mussten diese Propheten versorgt werden. Dann war die Gemeinde dafür zuständig, ihnen Essen und so weiter und so fort zu geben. Habe ich jetzt hier noch nicht erlebt, ist auch nicht notwendig, war eine andere Zeit. Damals war das noch so. Und er sagt, das ist klasse, dass du das machst. Nicht? Also wenn er von den Fremden redet, dann redet er nicht von denen, die jetzt geflohen sind in die Region, sondern das sind die, die unbekannt sind. Und dann sagt er aber auch, es gibt Menschen in der Gemeinde, die tun genau das Gegenteil. Die nehmen weder die Leute auf, noch helfen sie den Leuten, die reden sogar noch schlecht über Leute. Und wo er sagt, das ist genau das Gegenteil, ist gar nichts. Das ist nicht gut, das ist nicht göttlich. Und dann sagt er, wer der Briefüberbringer ist, und sagt dann am Ende noch, ich schreibe jetzt nicht allzu viel, ich will persönlich mit dir reden. Einfache, schlichte Sachen. Aber wenn ich von Vision 2019 rede, da mache ich dir Mut, es geht um die einfachen, schlichten Dinge, die wir jetzt zu tun haben. Du musst jetzt nicht große Werke vollbringen für den Herrn. Das Wichtige für uns ist, das Einfache zu tun. Nämlich, das Erste ist Liebe. Das ist ja wirklich interessant, wie der Schreiber den Brief anfängt. Der hätte ja auch irgendwelche Kommandos schreiben können oder was weiß ich. Nein, Johannes schreibt, der Älteste an Gaius, den Gemeindeleiter, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, wie es deiner Seele gut geht. Das ist interessant. Das ist schön. Wenn Johannes sich an den Gemeindeleiter wendet, und das, jetzt geht es nicht um den Gemeindeleiter, jetzt geht es nicht das, was ihr für mich tun sollt, sondern die Atmosphäre in der Gemeinde ist so geprägt mit Liebe. Liebe untereinander. Und es wird hier deutlich, die Liebe zeigt sich daran, dass die Person fragt, wie geht es dir? Nicht, hast du an deinen Dienst gedacht in der Gemeinde? Nicht, was planst du nächstes Jahr? Wie geht es dir denn? Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass es dir körperlich gut geht. Ich hoffe, dass es deiner Seele gut geht. Und es steht hier nicht drin, na, ein Stück weit schon, dass es deinem Geist auch gut geht. Aber da braucht er nicht nachfragen, weil er lobt ihn, dass er in der Wahrheit lebt. Wahrheit bedeutet in diesem Fall, das Evangelium lebt und das, was Jesus gesagt hat. Muss er nicht extra erwähnen, weil er sagt, du lebst ja in der Wahrheit. Geistlich passt. Das andere weiß er nicht und sagt, ich hoffe, deiner Seele geht's gut und ich hoffe, dir geht's körperlich gut. Das ist Beziehung leben. Wenn du dich fragst, was kann ich tun für diese Gemeinde, was kann ich tun für die Zukunft, was sollte ich machen, was muss ich machen? Du liebst einfach die Menschen links und rechts von dir mit einer wirklichen Anteilnahme und mit einem wirklichen Interesse. Das fällt uns in der heutigen Zeit manchmal nicht ganz einfach, das merke ich auch, weil manchmal weiß ich nicht, bin ich Tim oder bin ich Pastor. Ich habe meistens was mit euch zu besprechen. Meistens ist die Gefahr groß, wenn ich auf dich zukomme, dass ich irgendwas will. So, das tut mir leid, das werde ich für bezahlt, dass ich irgendwas von dir will. Aber es ist nicht mein Anliegen eigentlich. Mein Anliegen ist es zu fragen, wie es dir geht. Das klingt mir mal besser, mal weniger. Ist natürlich nicht bei allen möglich. Das kann auch kein anderer von jedem wissen. Aber nimm das mit als Grundhaltung, wenn ich frage, was kann ich tun, um geistlich zu sein, um Jesus zu folgen? Liebe deinen Nächsten. Wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Was kann ich für dich tun? Das ist der entscheidende Schlüssel. Und das ist nicht kompliziert. Und vielleicht heute Morgen, wenn man sagt, wir reden über Vision 2019, schlichter, als manch einer denkt. Das zweite ist die Wahrheit. Er lobt ihn, dass er sagt, du lebst in der Wahrheit. Und meine größte Freude ist, dass diese Kirche in der Wahrheit lebt, im Evangelium. Viele Kirchen heutzutage, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart, leben nicht in der Wahrheit. Die leben irgendwas anderes. Wenn du sie fragst, was ist denn das Ziel der Kirche, von deiner Kirche? Dann kann man sagen, wir sind für die Leute da, wir sind für die Gesellschaft da. Die Kirche hat erstmal nur einen Auftrag. Einen, da ist auch nichts daneben parallel, die hat erstmal nur einen Auftrag und das ist die Verkündigung des Evangeliums. Dass wir die Nächsten lieben, ihnen dienen, ihnen helfen, ist nicht parallel daneben, wie manche Theologen heute das gerne behaupten. Das folgt dem nach, weil es nicht anders geht. Aus der Jesus-Beziehung und begegnet folgt die Nächstenliebe, aber es ist nicht der Auftrag. Der Auftrag der Kirche ist von Jesus erzählen. Das ist das, was ich den Menschen immer wieder sage. Manch einer fragt ja fast provozierend die Kirche, ja missioniert ihr auch? Wenn man mich das fragen würde, würde ich sagen, ja ich hoffe doch. Wenn ich nicht missioniere, wenn ich von Jesus sagen würde, dann wäre ich gar nicht Kirche. Dann, das ist mein Auftrag und ich denke, das sollten wir uns als Gemeinde auch erhalten. Das Entscheidende ist die Jesus-Begegnung. Jesus erkennen, was er für uns getan hat. Das ist das, was wir den Menschen sagen sollen und müssen. Und dann, wunderbar, geht es hier um Annahme, so wie es da an der Wand auch steht. Da kommen die Wanderpropheten und was hat die Gemeinde getan? Herzlich willkommen. Was benötigst du? Ich glaube, dass es die Grundhaltung, eine christliche Grundhaltung ist, was wir bei Jesus sehen, was wir bei Apostel sehen, wenn Menschen ihm begegnen, nicht zu überlegen, erstmal überlegen, wer das ist, sondern das Erste ist erstmal, sei willkommen. Sei willkommen. Was ist deine Not? Was brauchst du? Die Not der Wanderpropheten war klar. Die brauchten was zu essen, die brauchten was zum Anziehen und brauchten Geld, um leben zu können. Heute haben wir keine Wanderpropheten mehr oder nur eingeschränkt. Aber andere Menschen kommen zu uns. Das können Mitglieder der Gemeinde sein, das können Menschen von außerhalb sein. Und unsere Grundhaltung als Gemeinde sollte sein, was brauchst du? Wer bist du denn, der da vom Zaun gekommen bist? Wer bist du denn, der du arm bist? Wer bist du denn, der du seelisch angeschlagen bist? Was brauchst du? Das sollte Grundhaltung der Kirche sein. Und das ist nicht die Aufgabe der Kirchenorganisation. Es ist deine Aufgabe. Es ist dein Ruf. Du bist die Kirche. Du bist CGS. Wer kommt in unsere Gemeinde rein?